Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Hallo Blome, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Erinnern Sie sich noch in den Nullerjahren früher an diese VW-Werbung, die es in Amerika gab, Unpimp the Auto, eine der lustigsten Werbungen, die es überhaupt jemals gab.
Und was hieß das?
Unpimp the Auto. Naja, da fiel irgendwie so ein Container immer auf irgendein total hässliches, prolliges Auto und dann gingen die Containerklappen auf und zum Vorschein kam der brandneue VW Golf. Und zwar präsentiert von dem wirklich tollen Schauspieler Peter Stormer, der nicht die Karriere gemacht hat, die er hätte machen sollen, aber das jetzt nur nebenbei. Großer Schauspieler, sehr, sehr lustige Werbung. Warum sage ich das? Weil das erinnert an die großen Zeiten von VW. Die gab es.
Naja, vielleicht gut, aber sind sie jetzt vorbei.
Vorbei.
Und die einzigen, die es nicht wahrhaben wollen, dass diese Zeiten vorbei sind, sind die Gewerkschaften, die auf eine ganz paradoxe Art und Weise ja eigentlich das Richtige tun, nämlich sagen, wir wollen unser Unternehmen retten und darum verzichten wir in einer Form auf Lohn. In Summe, auf Sicht, wären das 1,5 Milliarden Euro. Aber die haben gar nicht begriffen, was das eigentliche Problem ist.
Für viele Hörerinnen und Hörer, die nicht so wie Sie, Herr Blome, sozusagen jeden Tag in Nachrichten aufwachen, einschlafen, darin baden und auch sonst davon leben.
Ich bin als kleines Kind in das Fass mit den Nachrichten
gefallen. In das Nachrichtenfass gefallen, ganz genau. Sehr lustige Analogie. Vielleicht nochmal ganz kurz, worum geht es überhaupt? Ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden darüber.
Das frage ich mich auch sehr, sehr oft, worüber reden wir hier? Insbesondere, wenn ich Ihnen zuhöre.
Oh Mann. Wir reden darüber, dass Anfang September das Management des größten europäischen Autobauers VW die Jobgarantie für 125.000 Beschäftigte der Kernmarke VW gekündigt hat und plötzlich das Gespenst der Schließung deutscher Werke umgeht. So, ja, also 125.000 Arbeitsplätze in Deutschland, VW, deutsche Werke könnten geschlossen werden, Riesenkatastrophe. Und der VW-Betriebsrat unter der Leitung von Daniela Cavallo und die IG Metall und auch unter Leitung einer Frau, Klammer auf, das muss man echt mal sagen, weil das ein Riesen-Feminismus-Thema natürlich ist, dass in diesen Kernmännerjobs inzwischen Frauen dort, wir erinnern uns noch, wie das früher war, also Klammer zu, haben Sparvorschläge gemacht. Und das finde ich erstmal gut.
Ja, wie gesagt, ich sage ja, das ist eigentlich, machen die es richtig, wenn das noch Probleme der 90er oder Nuller oder vielleicht auch 10er Jahre wären. Das Problem, das sich aber jetzt VW stellt, ist eines, dass sie nicht mit wir verteilen die Arbeitszeit neu oder die geschrumpfte Zahl von Autos, die man bauen darf, bei VW bauen kann, weil genug Kunden da sind, auf die verschiedenen Werke. Erst sind es 1 Million, dann noch 500.000 und zuletzt verteilen wir dann das letzte Dutzend auf das Dutzend Werke. Das Problem, das VW hat, ist, lösen sie nicht auf diese verzögernde, retardierende Art und Weise, glaube ich, sondern ich glaube, indem sie sagen, das ist jetzt ein anderes Geschäftsmodell, hier werden jetzt Industriearbeitsplätze verloren gehen, wir bauen weiter Autos, aber wir bauen sie mit weniger Leuten, weil man diese E-Autos nämlich mit weniger Leuten bauen kann.
Okay, das ist ein kompliziertes Thema, wo wir jetzt ehrlich sein müssen, dass weder Sie noch ich verstehen sehr, sehr viel vom Autobauen. Ja, also das jetzt mal vielleicht vorweg.
Ich habe aber schon mal eins gebaut. Das ist aber sehr, sehr lange her.
Da waren Sie, und Sie meinen.
Und zwar aus Lego.
Höchstgeschwindigkeit 100 Stundenkilometer.
Ich habe meine Seifenkiste gebaut.
Manche Teile wurden noch deutlich schneller. Meinen Sie so ein Auto oder wie? Also es geht doch hier um die Deindustrialisierung Deutschlands. Die Frage ist doch, Deutschland ist ja ein Industrieland. Viel mehr von der Wertschöpfung, vom Wohlstand dieses Landes als in anderen Ländern hängt hier immer noch an der Industrie, also als in den westlichen Ländern. Und die Frage ist, wollen wir jetzt zugucken, wie die Deindustrialisierung hier anfängt, in diesem Kernbereich Autoindustrie?
Nein, die Antwort ist ganz klar nein. Und das, wir reden aneinander vorbei, ich glaube ganz bisschen auch wie das Management von VW und die Gewerkschaften. Niemand möchte der Deindustrialisierung zuschauen im Sinne von und hinterher gibt es keine Industriearbeitsplätze mehr. Aber wir schauen einem Strukturwandel in der Industrie, mindestens mal in Teilen der Industrie gerade zu, wo wahrscheinlich unwiederbringlich bestimmte Industriearbeitsplätze hochbezahlt, echte Facharbeiter, sogenannter Facharbeiteradel, wie das die Gewerkschaft manchmal nennt, verloren gehen, um an anderer Stelle für andere Produkte, vielleicht in anderen Branchen, vielleicht auch bei VW, wenn sich VW gewandelt haben sollte, wieder entstehen. Und diesen Strukturwandel können sie nicht aufhalten, glaube ich. Dazu sind zu viele große Spieler wie in China oder in den USA im Markt. Das können sie nicht stoppen. Sie können nicht sich auf eine einzelne Insel zurückziehen. Und das, glaube ich, haben viele der Beteiligten, insbesondere die Gewerkschaften, noch nicht begriffen.
Na gut, das ist jetzt echt ein Spaß, weil der Fehler, der passiert ist, die Fehler, die passiert sind, liegen in der Vergangenheit und sind eindeutig Managementfehler.
Auch das stimmt.
Die Abgasskandale waren ja wohl kein Arbeitnehmerproblem, sondern eins dieser vollkommen verfehlten Führung. Auch der Zusammenbruch des China-Geschäfts, weil man dort nicht die neue Konkurrenzsituation gesehen hat. Das Versäumen von E-Autos.
Ach, stimmt. Ja, ganz
das stimmt
kurz.
Alles. Ja, gut, Sie wollen das jetzt so wegwischen. Es ist aber wichtig, um hier die Gemengelage zu zeigen. Das heißt, Sie haben eben so getan, als sei das ein Strukturproblem. Da muss jetzt disruptiver Strukturwandel, bla 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 und so. Wir haben es hier vor allen Dingen mit einem krassen Managementversagen von Vorständen aus der Vergangenheit zu tun. Das sollten Sie erstmal feststellen, bevor Sie jetzt sagen, dass es alles total traurig ist und so, aber jetzt ist die Lage halt so, wie sie ist und jetzt müssen halt die Mitarbeiter den Mist ausbaden.
Es ist ein Managementversagen gewesen. Eindeutig. Und darum sollten die auch für die nächsten 250 Jahre auf ihre Boni verzichten. Bin ich sofort dabei. Es ist aber ein Managementversagen, worin? In einer konjunkturellen Krise? Nee, sondern in einer strukturellen Krise. Und das bedeutet etwas für die Lösungen, die sie jetzt leider zu spät und darum wahrscheinlich deutlich ruppiger, als man es sonst hätte haben können, zur Anwendung bringen müssen. Das ist mein ganzer Punkt. Es ist eine Strukturkrise. Und darauf können Sie, glaube ich, mit diesen Mitteln nur sehr eingeschränkt, den alten klassischen Mitteln, wir verteilen die Arbeitszeit ein bisschen anders, wir verzichten ein bisschen auf Gehalt und Gehaltssteigerungen ja vor allen Dingen. Das sind die alten Mittel, die passen in diese Strukturkrise nicht rein, glaube ich. Oder um es mal auf die Spitze zu treiben, ein Werk bei VW, eins der kleineren, hat in weniger als einem Jahr nichts mehr zu tun. Da gibt es in der internen Arbeitsverteilung des Konzerns nichts mehr Sinnvolles, was die machen können. Theoretisch könnte man dort die Löhne auf null senken. Rein theoretisch. Und es würde sich daran ja immer noch nichts ändern.
Was natürlich schon kurios ist oder was einen stutzig machen könnte, ist ja, wir haben auf der einen Seite die Information, dass wir einen großen Facharbeitermangel haben in Deutschland. Ja, Hunderttausende von Facharbeitern werden gesucht in der Industrie, also im Industrieland Deutschland fehlen hochbezahlte Fachkräfte. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Nachricht, dass unter Umständen hochbezahlte Fachkräfte bei VW freigesetzt werden. Könnte man ja auch sagen, naja, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm, denn schulen die halt um und arbeiten dann eben statt im Autobau, im Maschinenbau oder so. Warum nicht? Was dabei aber ehrlich gesagt nicht in Betracht gezogen wird, ist natürlich, dass an diesen Fabriken ganze Standorte hängen. Da hängen ganze Gemeinden dran, kleine Städte, sozusagen ganze Regionen. Und so flexibel, wie das Geld eben im Kapitalismus ist, ja, schwutscht von hier nach da, ist halt der Mensch nicht. Und insofern haben wir ein soziales Interesse daran, dass diese Standorte als Arbeitsplätze, Arbeitsorte erhalten bleiben. Lieber Herr Blome.
Natürlich haben die eine Strahlkraft und eine Bedeutung als großer Arbeitgeber und auch natürlich als großer Laden, der viel nachfragt an Handwerkerleistung oder eben an Kaufkraft schafft für den Einzelhandel an so einem Standort. Klar, aber sie können es, glaube ich, trotzdem nicht aufhalten, weil die Kunden ja mit den Füßen abstimmen beziehungsweise mit ihrem Kaufverhalten, was diese Autos angeht. Und fairerweise sollte man sagen, wir hatten das alles schon mehrfach. Es ist mehrfach gut gegangen beim Strukturwandel, zum Beispiel beim Stahl, beim Strukturwandel zum Beispiel der Steinkohlezechen. Da hieß es auch, hier geht jetzt eine ganze Ruhrgebietsregion einfach unter oder das ganze Saarland versinkt, weil Kohle und Stahl nicht mehr so funktionieren. Am Ende, nach einer gewissen Zeit, ist der Strukturwandel dann eben auch geglückt. Er läuft übrigens gerade auch in Ostdeutschland bei der Braunkohle und auch das kann und wird glücken. Unterm Strich haben diese Form von Strukturwandel ja eine Menge an Schrecken verloren, dadurch, dass tatsächlich Arbeitskräfte guter Ausbildung dringend gesucht werden.
Vielleicht muss VW einfach wieder coole Autos bauen und coole Werbung machen, so wie die damals an Pimp the Car.
Oder wie der VW Käfer. Das war nämlich ein Volkswagen. Das war die Idee. Wenn das billigste Auto irgendwie 30.000 Kröten kostet, ist das halt kein Volkswagen mehr. Tut mir leid. Wussten Sie übrigens, Augstein, heute ist der Welt... Da hat es geklackert. Ich meine, hat man das gehört? Der ist so doof.
Also, das wird immer nicht gesendet, wie Sie mit mir reden. Das ist nämlich... Nein, nicht Schnitt. Ich muss noch mal ganz kurz was sagen, hier auch zum Arbeitsklima hier in diesem Podcast. Man hat mir vorgeworfen, dass ich mit dem Kollegen Blome zu streng bin. Wir waren neulich zusammen bei Maischberger. Das war ja wirklich sehr, darüber haben wir hier noch gar nicht geredet, eigentlich über unseren Fernsehauftritt. Wie groß Stimmt. wir hier rausgekommen sind, haben wir letztes Mal nicht besprochen, weil sie zu bescheiden sind. Ich nicht. Wir waren bei Maischberger und da wurde sozusagen vor einem Millionenpublikum ausgebreitet, dass ich mit ihnen immer so unfreundlich bin, zu sagen, sie spinnen und dann ihre Frau sich über mich beklagt und so. Aber wie sie mit mir reden, weil sie einfach klüger und schlauer und gewiefter sind, sie reden immer so mit mir, wenn die Mikros aus sind. Ich, wenn die Mikros an sind. Ich habe wenigstens mein Visier. Und
das ist mir ganz egal, wo Ihr Visier hängt, lieber Kollege Augstein. Hauptsache, Sie sind hier auf Ballhöhe dieses kleinen Podcasts, den wir in der Tat bewerben konnten bei Frau Maischberger, weil sie der Frage nachgegangen ist, da wir das schon so lange machen, seit deutlich über 10 Jahren, ob wir auch zum Beispiel die Bundesrepublik regieren könnten, als Koalitionsregierung.
Sie schon, also ich nicht, aber Sie könnte ich mir als Bundeskanzler sehr, sehr gut vorstellen.
Damit sind wir fast beim nächsten Thema, möchte ich sagen, denn einer von uns beiden wird es machen müssen mit dem Bundeskanzler oder dem Kanzlerkandidaten, zumindest wenn das so weitergeht bei der SPD. Also irgendjemand muss sich ja wacker Friedrich Merz entgegenstellen, um dann ebenso wacker gegen ihn zu verlieren, nach aller Wahrscheinlichkeit zumindest. Und können Sie mir erklären, warum die SPD, der Sie ja nahestehen, samt Parteibuch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so lange braucht, um eine ziemlich simple Frage zu beantworten? Nämlich, wer soll für Sie in diesen Wahlkampf ziehen? Der Amtsinhaber, der Bundeskanzler oder der vermeintlich bzw. tatsächlich sehr, sehr beliebte, viel beliebtere Verteidigungsminister der SPD, Herr Pistorius?
Tja, wissen Sie...
Sie als Sozialdemokrat, Sie müssen doch eine Meinung haben.
Nee, ja, das erinnert mich an diesen schönen Gräser- und Lenz-Cartoon, der vor ein paar Jahren, als irgendwie, da war die Situation anders, da wusste man nicht, wer SPD-Kanzlerkandidat wollte, da irgendwie keiner werden in der Zeit. Und der Gräser- und Lenz-Cartoon war, da sitzt so ein Typ so in so einer Arbeiterjoppe mit so einer Mütze in einer Kneipe, Bierchen vor sich und im Fernsehen kommt dann Genosse Kasubke wurde ausgewählt, dieses Jahr die Kanzlerkandidatur zu machen und er so, was, ich? Das war wirklich sehr lustig. Aber ganz kurz, ich interessiere mich in Wahrheit gar nicht für Politik, sage ich immer, wenn mich Leute fragen, weil Politik ganz oft das ist, was Sie jetzt hier gerade machen und was auch übrigens die SPD mit dem Land macht. Diese Form von Politik finde ich so grotesk und peinlich und so. Das ist nämlich so Strategie. Es ist so wie so Stratego. Ich bin auch ganz schlecht im Schachspiel. Mein Gehirn kann sowas nicht. Das ist immer so, wenn ich jetzt das mache, macht er das, aber dann mache ich vielleicht das. Und wenn er dann aber das macht, dann denkt er, dass ich das mache. Aber in Wahrheit mache ich ganz was anderes. Jetzt ist es also so, dass eigentlich müsste Scholz in den Sack hauen, weil er der unbeliebteste Politiker und Kanzler und erfolglos und gescheitert. Also was soll der Quatsch? Eigentlich müsste er es lassen. Jetzt kommen aber Leute wie Sie, der schlaue Kollege Blom, und sagen, ja, aber wenn Pistorius sich jetzt zur Wahl stellt und dann die Wahl verliert, geht er als beschädigter Oppositionsführer nachher in womögliche Koalitionsverhandlungen. Da ist es viel besser, es jetzt noch Scholz machen zu lassen und Pistorius kommt dann erst später. Hä? Was verstehen Sie, warum einem das auf die Nerven geht? Wenn man eh schon weiß, dass Scholz das nicht machen wird und es auf Pistorius rausläuft, warum macht das dann nicht gleich?
Naja, meine Frage war ja genau diese. Warum brauchen die so lange? Warum brauchen die so lange so eine Frage, die ja auch von Ihnen leicht und flüssig, möchte ich sagen, zusammengefasst worden ist, zu beantworten? Also die drömen seit fast 2 Wochen an dieser Frage rum. Also entweder sagt jetzt die Parteiführung, Olaf Scholz muss es machen, oder Pistorius soll es machen. Also noch einmal, welche Kräfte walten, dass sie sich nicht einig werden können? Ist es so umstritten? Also man merkt ja, dass es auch eine Spaltung der Parteien gar nicht so sehr in linken Flügel und rechten Flügel ist, sondern eher in oben und unten. Also oben die Profis sagen, übrigens wie bei der CDU vor 4 Jahren auch, lass es mal den nehmen, lass es mal den Scholz nehmen. Und die Basis sagt, habt ihr noch alle Schrauben im Zaun? Lass uns doch den beliebtesten Mann nehmen. Ja. Der hat vielleicht eine gewisse Chance, dass wir hier nicht vollkommen untergehen.
Der Grund, warum das so lange dauert, den kennen Sie doch auch. Der Grund ist, dass in solchen Institutionen keiner der Königsmörder sein will. Und jeder weiß, wie das endet.
Aber der Pfiff ist doch, Olaf Scholz ist gar nicht mehr der König.
Naja, formal, er ist halt
Er hat sich selber, wenn man das Wort überhaupt benutzen möchte, politisch umgebracht, indem er seine Regierung beendet hat. Das hat er nur nicht begriffen. Er hat nicht nur Christian Lindner rausgeschmissen, er hat auch seine eigene Karriere beendet.
Er ist aber noch Bundeskanzler, das haben Sie auch schon mitgeschnitten. Und deshalb will niemand sein, der sozusagen dem amtierenden Bundeskanzler den Stuhl unter dem Hintern wegzieht, von dem er selber schon vorher die Beine abgesägt hat. Das habe ich auch mitgekriegt. Aber das ist der Grund. Deshalb warten jetzt alle zu, bis der Druck, der kommt immer von unten und von den Seiten. Dann kommen irgendwelche Bundestagsabgeordnete, die keiner kennt. Dann plötzlich einer aus Hamburg, wo man sagt, oh, die Hamburg, das Heimatstadt von Scholz wendet sich jetzt auch gegen ihn. Und dann können wir immer mehr. Und dann kommen irgendwann, kippen sie alle um, die Leute. So, das ist, wird schon.
Meinen Sie, ob es wirklich so kommt? Es ist gar nicht sicher.
Ich wette mit Ihnen. Wir wetten jetzt in der Öffentlichkeit. Wette ich jetzt mit Ihnen als anständiger Sozialdemokrat um eine Kiste Bier, Hüstel. Keine Ahnung, um gar nichts, dass es auf Pistorius hinauslaufen wird. Wette.
Ich halte jetzt mal dagegen. Ich glaube, unterm Strich findet die SPD nicht zu der Kraft, die es bräuchte, Olaf Scholz beiseite zu nehmen. Eine Zeit lang sah es so aus, die letzten Tage, aber ganz aktuell stabilisiert sich das, glaube ich, in Richtung Olaf Scholz, wobei man eben sicher wirklich nicht sagen kann. Das ist ja das Krasse. Sie können doch nicht einmal richtig sagen, wie das ausgeht, obwohl es eigentlich so sehr auf der Hand liegt. Aber es ist einfach nicht mehr, wie soll ich sagen?
Okay, Blome, aber wohin führt denn dieser ganze Schwachsinn jetzt eigentlich? Können Sie mir das mal sagen? Ich meine, worum geht es denn da? Hat das irgendeine inhaltliche Auswirkung? Bedeutet das irgendwas über die reine Personalfrage hinaus? Das meinte ich, als ich vorhin gesagt habe, Politik nervt so.
Ja, hat es. Es geht um die Frage, ob die SPD einen ordentlichen, kernigen, elanvollen Wahlkampf hinkriegt in einer Wahlauseinandersetzung, die, wie ich finde, zum ersten Mal seit geraumer Zeit in der politischen, großen, weiten Mitte zwei sehr unterschiedliche Angebote präsentieren wird. Wenn die SPD also richtig einen Bums im Schuh hat, dann kann sie Werbung machen für den Erhalt, so wie er ist, des Sozialstaats, für meinetwegen auch Klimaschutz, für eine abgewogene, zaudernde, zögerliche Haltung in Sachen Lieferungen an die Ukraine beziehungsweise überhaupt Krieg Russland gegen die Ukraine. Und sie können das machen im Gegenschnitt zu einem Angebot von Friedrich Merz und einer deutlich ein Stückchen nach rechts gerückten CDU-CSU. Die wirtschaftsliberales Wachstum muss angekurbelt werden. Die wollen das Bürgergeld in dieser Form zurücknehmen und anders machen, eher wieder wie Hartz IV. Die wollen den Klimaschutz mindestens mildern und dämpfen, damit er nicht so sehr auf die Preise geht.
Zusammen mit den Grünen, ja, das will die CDU.
Moment, stopp. Hey. Mir geht es ja nur darum zu zeigen, wow, zum ersten Mal passiert etwas, was wir lange vermisst haben und glaubten, das sei der Trend der Zeit, nämlich, dass die großen Pole eher immer ähnlicher werden. Nein, sie haben sich jetzt auseinanderentwickelt. Und darum wünsche ich mir von der SPD einen entsprechenden Wahlkampf. Dann kann man ja sagen, ist alles Schwachsinn, wir wählen die andere Seite. Aber einen echten Wahlkampf, und den kann Olaf Scholz, ganz unabhängig von der Frage, ob es wird oder nicht, nicht mehr führen, weil er halt der Vertreter der gescheiterten Ampel ist.
Ist das nicht nur eine Inszenierung, was Sie hier auch gerade schon vorbereiten, den großen Richtungswahlkampf? Denn in Wahrheit sind die Unterschiede bei der Ukraine nicht so groß. Sie sind bei der Migration nicht so groß. Sie
Natürlich.
Sind im Klimaschutz in Wahrheit nicht so groß. Beim Bürgergeld, okay, das kann schon sein, aber da wird die CDU irgendeine andere Möglichkeit finden, sozusagen, um das für die Leute zu kompensieren. Dass es hier wirklich eine Richtungswahl
ja.
gibt.
Es ist Steuern rauf oder Steuern runter.
Sehe ich nicht. Aber gut, wer weiß, fängt jetzt ja erst an. Aber
Steuern rauf, Steuern runter. Mehr Druck auf Arbeitslose, weniger Druck auf Arbeitslose, um in die immer noch zu Hunderttausenden zählenden freien Stellen zu kommen. Klimaschutzziele nach hinten schieben oder nicht nach hinten schieben. Ich finde, da kann man mehr denn je, also zumindest im Vergleich zu den letzten 2-3 Wahlen, sofort 3 Punkte nennen und sagen, die einen machen es so und die anderen machen es diametral anders. Und das ist schon mal was, finde ich. Und dieser Wahlkampf hätte einen kraftvolleren Kandidaten verdient, als Olaf Scholz beim besten Willen noch sein kann. Und wenn man in diesem SPD-internen Spiel nach der traurigen Gestalt beziehungsweise dem Schuldigen sucht, dann fällt mir für meinen Geschmack ein Name viel zu selten. Und das ist Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, der diesem ganzen Ding beiwohnt, der dem ganzen Ding zuschaut, wie es ihm entgleitet, wie seine Partei Schaden nimmt. Übrigens die beiden, Scholz und Pistorius, gleichermaßen auch von diesem Gemöre. Und er tut das, weil er irgendwelche Parteiformalien einhalten will. Weil er glaubt, das suggeriert Stabilität und das suggeriert irgendwie Souveränität und Gelassenheit. Und in Wahrheit ist er längst getriebener der Ereignisse, die er selber ganz früh in die Hand hätte nehmen können, wenn er nur die Kraft gehabt hätte. Er ist der mindestens dritte Verlierer in diesem Spiel?
Also ich sage Ihnen, was meine Präferenz wäre für diese Geschichte. Mich fragt ja keiner. Aber wenn, dann würde ich sagen, Scholz soll es machen und Pistorius soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und zwar wegen seiner Haltung zu dieser Militarisierung der deutschen Außenpolitik, wegen seiner Haltung zum Ukraine-Krieg, wegen seiner Aufrüstungsbegeisterung und seiner Kriegsertüchtigungsrhetorik. Deshalb habe ich vor dem Mann echt Angst und kann nur hoffen, dass Scholz so lange durchhält, wie es irgendwie geht. Und ich bin ihm auch dankbar, dass er jetzt keine Taurus-Raketen an die Ukraine liefern will und da standhaft bleibt. Finde ich ehrlich gesagt richtig. Ich meine, wir haben jetzt 1000 Tage Krieg gehabt gerade, ja, und biegen deshalb jetzt in dieses Thema ein. Und ich muss sagen, das ist ein Krieg, der ist der Ukraine aufgezwungen worden, aber sie hätte ihn mal vor einem Jahr durch Zugeständnisse an Russland beenden sollen, denn sie wird jetzt sowieso Zugeständnisse machen müssen und dann hätte man ein Jahr Tote und Verletzte sich erspart.
Also Sie haben recht, aber natürlich nicht mit dem, was Sie meinen. Also Sie haben nur damit recht, dass Olaf Scholz Position zum Krieg und zu den Waffenlieferungen eine ist, wo er tatsächlich noch einen größeren Teil der Bevölkerung hinter sich hat. Das kann er ja nicht von vielen Punkten, die er gerade vertritt, sagen. Also er ist wirklich rundum im Bierverschiss, außer bei diesem Thema Krieg bzw. Waffenlieferung. Kein kleines Thema, gar keine Frage. Darauf wird er ja auch seinen Wahlkampf, wenn er ihn denn führen darf, abstellen. Auf das Thema Krieg und Rente und Sozialstaat und dabei irgendwie versuchen, eine Balance zu finden. Und möglicherweise haben Sie sogar auch recht mit Ihrer Prognose, dass die Ukraine jetzt gezwungen sein wird, irgendeinen Waffenstillstand herbeizukriegen, indem sie auf ganz viel verzichtet bzw. Territorium abtritt. Also indem sie einfach den Krieg verliert. Und das müssten Sie jetzt mal beim Namen nennen.
Heißt das
Sie
so?
Sie wünschen sich, dass die Ukraine den Krieg
bedeutet,
verliert.
Bedeutet das für Sie?
Moment. Sie wünschen sich, dass die Ukraine den Krieg verliert, damit der Krieg endet. Das ist im Klartext Ihre Position.
Finde ich interessant, weil bisher ging es ja ursprünglich, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, hat man gesagt, es geht hier um das Überleben der Ukraine als Staat, um das Überleben der Ukraine als Kulturnation. Das war das, was man uns gesagt hat, dass das hier auf dem Spiel steht. Jetzt sagen Sie mir, wenn die Ukraine diese Ostprovinzen abgeben muss, hat sie den Krieg verloren. Das finde ich interessant. Ich hätte gedacht, den Krieg verlieren bedeutet für die Ukraine, ihre Staatlichkeit zu verlieren und ihre Kultur zu verlieren. Sie sagen, der Verlust der Ostprovinzen bedeutet, den Krieg zu verlieren. Ist das jetzt ein Sprachspiel oder warum machen Sie das? Merken Sie nicht, dass Sie da die Leute alle, die ganze Öffentlichkeit total hinter die Fichte führen mit diesem Unsinn, den Sie reden? Sorry.
Die Ukraine wird gezwungen werden, ein Fünftel des Territoriums bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag abzutreten. Das würde ich als Niederlage bezeichnen, ja. Was Sie beschreiben, die ukrainische Kultur verschwindet, das geht dann auch nicht ganz so schnell, aber das Land verschwindet auch und Russland verleibt es sich komplett ein. Was vielleicht Russlands Kriegsziel war und wahrscheinlich sogar Kriegsziel ist, das wäre ja komplette Vernichtung. Ja, das wäre auch eine Niederlage, aber natürlich eine in einer völlig nochmal größeren Dimension. Und ich glaube übrigens, dass ein Waffenstillstand bei diesem Stand der Front eine Seite animieren wird, es demnächst nochmal zu probieren, weil es beim ersten Mal ja ganz gut geklappt hat. Das ist doch nichts Stabiles, was da entsteht. Die Niederlage führt in den nächsten Krieg.
Das wissen Sie nicht, das weiß ich auch nicht. Mich wundert, mit welcher Lockerheit hier solche Prognosen ja nicht nur von Ihnen, sondern von vielen BeobachterInnen, die sich für Waffenlieferungen aussprechen, getroffen werden. Was wir aber wissen, ist, dass seitdem diese Offensive gescheitert ist, der Grenzverlauf sich nicht mehr sehr wesentlich verändert hat. Ja, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Im Prinzip rücken eher die Russen vor. Und das ist, wir seit Kriegsbeginn, wird geschätzt, haben wir es insgesamt mit 1 Million Tote und Verletzte zu tun. Also eine wirklich erhebliche Zahl. Dieser Krieg ist ja, verbraucht ja nicht nur unfassbare Mengen an Geld und an natürlichen Ressourcen, sondern er vernichtet Leben in einer Art und Weise, wie wir uns das hier gar nicht vorstellen können. Inzwischen ist in der Ukraine die Zahl der Toten übersteigt die der Geburten. Das heißt, auch demografisch ist dieser Krieg für die Ukraine eine echte Katastrophe, was übrigens auch der Grund ist, warum Selenskyj ja dieses Wehralter nicht in dem Maße herabgesetzt hat, wie viele Leute das fordern, weil er gesagt hat, wir können es uns demografisch sozusagen als Nation gar nicht leisten, hier noch mehr jüngere Leute einfach zu verheizen. Und das finde ich so, ich finde es so eine Perversion. Jetzt müssen Sie mir ganz kurz das gestatten, das auszuführen, weil ich finde, es ist eine Perversion der Leute, die diesen Krieg weiter unterstützen, dass sie gar nicht begreifen, dass das hier eigentlich ein Stellvertreterkrieg ist wo die Ukraine auf ukrainischem Land ein Gefecht ausficht, was eigentlich zwischen Amerika und Russland sich abspielt. Was von den Amerikanern gerade in dem Maße unterstützt wird, dass die Ukraine nicht verliert, sofort, also dass sie sozusagen nicht überrollt wird, um jetzt mal präzise zu formulieren, was die aber auch nicht so unterstützt wird, dass sie wirklich die Russen aus dem Land treiben können, wobei ich auch gar nicht weiß, wie das gehen sollte. Eigentlich ist es so, wie der Verteidigungsminister Austin ein paar Monate nach Kriegsbeginn gesagt hat, wir wollen die Russen schwächen. Und das tun sie in der Ukraine. In der Ukraine bluten sich ja auch die Russen aus und die Amerikaner freuen sich, die amerikanische Rüstungsindustrie freut sich. Das ist eine Perversion, die zum Himmel stinkt und die hier von den Leuten unterstützt wird, die sagen, noch mehr Waffen, noch mehr Waffen. In Wahrheit bedeutet das nur noch mehr Blut.
Augstein, bei aller Liebe, das klingt jetzt so, als würden die Ukrainer diesen Krieg immer weiter fortsetzen, weil sie von den Amerikanern dazu verführt werden und da so lange mit Waffen und Geld angefüttert werden, dass sie diesen Stellvertreterkrieg, diesen vermeintlichen, immer weiter führen, auch wenn der friedvolle russische Präsident dann aufhören würde. Das ist vollkommener Quatsch. Was Sie beschreiben, das ganze Ausgeblute von ganzen Jahrgängen, übrigens auf beiden Seiten, das ganze Material, das ganze Geld, was da verbrannt wird, ja, in diesem Krieg, könnte doch morgen enden, wenn Wladimir Putin sagen würde, okay, ich sehe einen Angriffskrieg, keine gute Sache.
Tut er aber nicht, weil er halt kein anständiger Kerl ist, sondern ein Verbrecher, ein historischer Verbrecher, ja, der diesen Krieg aber so lange führt, wie er kann.
Dann passt aber Ihr Wort vom Stellvertreterkrieg nicht. Vergreifen Sie, darauf wollte ich doch hinaus. Es ist kein Stellvertreterkrieg, es ist ein Angriffskrieg, da sind wir uns ja einig, und dann verteidigt sich jemand. Und Nein. dem wird dabei geholfen. Und das nennen Sie Stellvertreterkrieg. Und das ist echt eine Sauerei.
Der Konflikt zwischen Amerika und Russland läuft in der Ukraine seit den 90er Jahren. Seit den 90er Jahren spielt die amerikanische Außenpolitik mit der Ukraine, macht ihr Mut, verspricht ihr mehr, als sie halten kann, lockt sie an, mit Versprechungen in den Westen zu kommen, in die NATO zu kommen, sozusagen in das gelobte Land zu kommen, kann diese Versprechen aber gar nicht halten. Und ist deshalb ein wichtiger Player in diesem Konflikt. Und die Russen haben dieser Geschichte die ganze Zeit zugeguckt, haben immer gesagt irgendwie so, wir wollen es nicht, wir dulden es nicht. Es greift zu sehr ein in unsere Sicherheitsbedürfnisse. Es beschädigt, was weiß ich, unsere kulturelle Identität, von der die Ukraine ein Teil ist. Keine Ahnung. Ich will diese russische Narrative überhaupt nicht legitimisieren oder so. Ich erkläre sie ihnen nur. Ich sage nur, wie es gelaufen ist. Der Stellvertreterkonflikt zwischen diesen beiden Blöcken, zwischen dem russischen auf der einen Seite und dem westlichen auf der anderen Seite, spielt sich in der Ukraine bereits seit, weiß ich nicht, 30 Jahren ab. Und daraus ist ein heißer Krieg geworden, als die Russen dann die Ukraine letztlich wirklich richtig mit Truppen angegriffen haben, vor inzwischen fast 3 Jahren. Aber jetzt so zu tun, als wäre dieser Angriff damals aus der blauen Luft gekommen, hätte nichts mit der Vorgeschichte zu tun gehabt, verschließt ihn natürlich auch die Augen vor dem Verständnis für die Vergangenheit und ehrlich gesagt auch sozusagen für die Frage, wie kann dieser Krieg enden? Es ist so irre, wie wahnsinnig kurzsichtig unsere Analysen von diesem Konflikt immer sind.
Naja, was heißt kurzsichtige Analyse? Ich finde, der Fall ist einfach ziemlich klar. Was immer der Streit um Interessen, um Einflusssphären oder eben auch um den freien Weg eines freien Volkes der Ukraine in die eine oder in die andere Richtung anlangt, eines sollte immer ausgeschlossen sein und war es übrigens auch immer. Grenzen werden nicht mit militärischer Gewalt verschoben. Daran hält sich eine Seite erkennbar nicht und das ist Wladimir Putin. Und da endet dann auch meine Analyse fürs Erste, weil damit klar ist, wer in meinetwegen einem Interessenkonflikt sich in der Wahl der Mittel vollkommen vergriffen hat und alle Grenzen überschritten hat. Jetzt sind wir inzwischen so weit, dass Wladimir Putin eine Interkontinentalrakete auf die Ukraine geschossen hat. Er hat jetzt zu dem fast schwersten Kaliber, das er in seiner Schublade hat, gegriffen, um diesen Krieg für sich zu entscheiden. Er hat eine Interkontinentalrakete geschickt.
Ja, gut.
Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand in einem Krieg diese Waffe benutzt. Und Sie möchten mir jetzt nochmal erklären, dass die CIA daran schuld ist?
Ich habe nicht gesagt, dass die CIA daran schuld ist. Was soll dieser Unsinn? Die Frage ist doch, Sie erklären mir immer, dass Putin schuld ist an diesem Krieg. Diese Frage ist im Moment gar nicht relevant. Die Frage ist sozusagen, wie kommen Sie jetzt aus diesem Krieg wieder raus? Und Ihre Logik scheint ja nicht aufzugehen, denn sonst hätte die Ukraine diesen Krieg ja längst gewonnen. Ist doch Unsinn. Ist doch die Frage, ist doch, bringen mehr Waffen, die der Westen der Ukraine liefert, mehr Sicherheit für die ukrainischen Menschen, ja oder nein? Die Antwort ist offensichtlich nein. Jetzt hat Biden, worüber wir gleich nochmal reden sollten, die Freigabe gegeben für diese weitreichenden Waffen in das russische Hinterland.
Und damit wird ja schon geschossen.
Offensichtlich ist die Antwort der Russen, okay, das macht ihr, dann schießen wir jetzt sozusagen auf die Ukraine mit Raketen, die ihr so gar nicht erreichen könnt. Die stehen nämlich noch weiter weg. Das sind nämlich Interkontinental-Raketen, die können wir irgendwie aus Sibirien abschießen. Fuck you, Biden. Das ist doch sozusagen die russische Antwort auf diese beiden Geschichte. Deshalb hat doch auch Putin gesagt, das ist eine Eskalation, was Biden gemacht hat. Und ehrlich gesagt war das natürlich auch eine Eskalation. Punkt. Und jetzt erklären Sie mir nochmal eine Sache. Finden Sie, dass er eigentlich 2 Monate, bevor er aus dem Amt geht, das Recht hatte, in so einer wichtigen Frage einen neuen Kurs einzuschlagen? Ich finde das komisch. Ich finde das irgendwie demokratisch unanständig. Er ist abgewählt und macht nochmal einen Kurswechsel in so einer entscheidenden Frage von Krieg und Frieden.
Ich würde sagen, dass der US-Präsident viel zu spät auf den Kurs zurückgekehrt ist, den er eine ganze Zeit lang hatte und im Wahlkampf dann aus Rücksichtnahme auf bestimmte Wählergruppen, die dann offensichtlich doch nicht Kamala Harris gewählt haben, relativiert hatte. Also, er hatte immer gesagt, ihr könnt schießen dorthin, auch auf russisches Territorium, von wo aus ihr bedroht werdet. Das war zunächst kurz hinter der Front, dann haben die Russen das weiter zurückgezogen und da durften die Ukrainer nicht mehr folgen. Und die Freigabe dieser Kurzstrecken oder wie man das dann nennt, Raketen, hat sicherlich dazu geführt, dass nach ihrem ersten Einsatz Russland eine vorbereitete Eskalationsstufe höher gegangen ist und jetzt anfängt mit diesen Riesenmonstern zu schießen. Ist eine Eskalation, macht den Leuten wahrscheinlich zu Recht Angst, wird den deutschen Wahlkampf beeinflussen, ja. Und zeigt noch einmal mehr, dass offenkundig Wladimir Putin aus unerfindlichen Gründen bereit ist, alles zu tun, um diesen Krieg zu gewinnen, beziehungsweise eine erste Etappe zu gewinnen, um später vielleicht noch ein bisschen weiterzumachen. Und die Antwort darauf weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, denn man wird sich am Ende ja nicht mit Atomwaffen beschießen wollen. Man ist aber am Eskalationsende konventioneller Waffen jetzt angelangt.
Lieber Blome, ich bin genauso ratlos wie Sie. Ich möchte nur noch eine Sache zum Ende hier zu bedenken geben. Die russischen Militärausgaben, selbst heute unter den Bedingungen dieses Krieges, wo Russland inzwischen ja quasi auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, betragen, keine Ahnung, ja, bei aller Vergleichbarkeit oder Unvergleichbarkeit der Zahlen, etwa ein Zehntel dessen, was die NATO ausgibt. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, die NATO gibt aber auch viel im Pazifik aus, was sie uns hier nicht betrifft, würde ich sagen, auch das westeuropäische Verteidigungsbudget überschreitet das russische bei weitem. Wir brauchen nicht noch mehr Geld für Waffen. Und wenn das im kommenden Wahlkampf ein Thema wäre, ja, dann wäre ich auch für einen Richtungswahlkampf.
Ach, wissen Sie, mit dem Militär und den Waffen vor allen Dingen, ist es ja immer so, es kommt halt darauf an, was man daraus macht. Oder es kommt halt darauf an, was man damit macht.
Sie meinen, in dem Panzer kann man auch Blumen pflanzen? Und
nein. Man kann
oder
zur Abschreckung
oder Blumen
benutzen,
gießen mit dem Rohr.
Oder man kann einen Angriffskrieg führen. Und dann ist es mir eigentlich ziemlich gleichgültig, aus welcher Budgetgröße heraus ein solcher menschenverachtender, zivilistenermordender Angriffskrieg geführt wird. Ich glaube, dagegen sollte man sich durchaus wappnen. Und ja, das ganze Geld, was die Europäer da aufbringen, ist sehr, sehr ineffizient ausgegeben und kauft wahrscheinlich wesentlich weniger Bums, in Anführungsstrichen, als man dafür eigentlich kriegen könnte. Insofern denke ich mir, sollte es eine Auseinandersetzung im Wahlkampf um das Wehrbudget, das Verteidigungsbudget durchaus geben. Dafür bin ich sehr zu haben. Und dann übrigens sind wir am Anfang wieder angelangt. Da wäre Herr Pistorius für die SPD wahrscheinlich der bessere Wahlkämpfer. Und Sie, Obergefreiter Augstein, melden Sie sich jetzt mal bei Ihrer örtlichen SPD-Einheit. Na, auf in den Kampf.
Zurück an die Gulaschkanone. Danke, Blume, und tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.